Gottes Mosaik, was er aus Scherben machen kann. So heißt das Thema heute. Und ich möchte betonen, dass dieses Thema heute Morgen insofern was Besonderes ist oder was anderes ist, da es ein seelsorgerliches Thema ist. Es ist kein exegetisches Thema, kein Lehrthema, es ist ein seelsorgerliches Thema. Und zu wem spreche ich heute? Für die Verurteilten und für diejenigen, die vielleicht verurteilen. Jeder Mensch kennt irgendjemanden, der irgendwo Probleme schon mal in der Beziehung hatte oder der vielleicht auch eine gescheiterte Beziehung hinter sich hat, auf Arbeit, in Familie, in der Verwandtschaft, in der Schule. Deswegen glaube ich, dass ich zu uns allen heute rede, auch wenn wir nicht so getroffen sind an dem einen oder anderen Punkt. Ich will uns auch jetzt nicht am Anfang mit irgendwelchen Statistiken überfordern oder langweilen oder Angst machen. Das lasse ich mal ganz außen vor. Ein Satz vom letzten Sonntag war: Wer Beziehungen eingeht, der wird sich an Menschen versündigen. Ist ja auch erstmal nicht unbedingt gleich ein Drama, aber es kann zum Drama werden, wenn wir es eben nicht schaffen, einander zu vergeben, eben wie wir es hier auch im pantomimischen Anspielgrad gesehen haben. Wir haben diese zwei Personen gesehen, die sich ineinander verliebt haben. Und es blieb uns nicht verborgen, ja, dass da scheinbar irgendwas passiert ist zwischen den beiden. Und dann ist diese Beziehung zerbrochen. Und ich finde es irgendwie verrückt. Am Anfang ist man so verliebt, man würde alles für den anderen tun. Und dann kann auf einmal das Gegenteil wirklich daraus entstehen. Die Person, die man so sehr liebte wie keinen anderen Mensch, der kann er natürlich auch so sehr verletzen wie kein anderer Mensch. Und eben wie in diesem Anspiel dann diese Beziehung zerbrach, ebenso erfahren das Menschen wirklich im realen Leben. Es fängt natürlich nicht immer gleich an mit einem Scherbenhaufen. Oftmals ist es erstmal dieser Sprung im Glas oder dieser Sprung in der Tasse, diese Risse, die entstehen können durch Verletzungen innerhalb einer Beziehung. Die sind oftmals nur der Anfang, bis es dann zu einem endgültigen Bruch kommt. Und diese Scherben, die dann entstehen, sind sehr schwer wieder zusammenzusetzen. Und wir fragen uns selbst, wenn ihr so zu Hause in euer Schränke schaut, wie viel zersprungenes Geschirr habt ihr da stehen? Ich glaube, die meisten von uns neigen dazu, wenn irgendwas einen Sprung kriegt, dann entsorgen wir das. Und in unserer Gesellschaft ist es nicht selten genauso geworden. Sobald irgendwas anfängt, kaputt zu gehen, wird es entsorgt. Beendet man die Beziehung. Das erlebe ich im Bekanntenkreis immer wieder, wie schnell man da einfach wieder auf den nächsten Zug springt. Wir haben gefragt, warum machen wir das? Ich glaube, wir machen das, weil wir irgendwo merken, Beziehung ist anstrengend. Beziehung kostet uns viel Kraft und tut auch weh manches Mal. Und deswegen möchte mancher Mensch einfach am liebsten vergessen und schnell wieder zu diesem nächsten Punkt kommen, wieder zu diesem Verliebtsein. Und da ihm dies nicht gelingt in der bestehenden Beziehung, sucht er sich eine neue. Und die Frage ist, ob das Sinn macht, ob das richtig ist. Und die Frage ist, wie sieht Gott unsere kaputten Beziehungen? Ich meine, wir haben ja eine bestimmte Sichtweise auf die Dinge unseres Lebens. Wir bewerten, wir beurteilen unser Leben. Aber wie sieht Gott auf unsere Beziehungen? Wie bewertet er unseren Scherbenhaufen? Wisst ihr, fast jeder, der auf das Ende einer Beziehung schaut, wenn es dann nicht die eigene ist, der ist schnell dabei, sich ein Urteil zu bilden, wie es dazu gekommen sein muss. Und ich glaube, nirgends sind wir so schnell dabei, uns ein Urteil zu bilden, wie bei zerbrochenen Beziehungen, weil es so etwas Offensichtliches ist. Ja? Da sind wir sehr schnell dabei. Dann sind wir ganz schnell Experten. Und das Traurige und Beschämende unter Christen in diesem Fall ist die besonders traurige Tatsache, dass die christliche Armee die einzigste ist, die ihre Verwundeten auch noch erschießt, die die Zerbrochenen auch noch bestrafen möchte. Wie wenn Scheitern an sich nicht schon sträflich genug wäre. Liebe Freunde, das Scheitern an sich ist schon sträflich genug. Und nichts ist so offensichtlich wie eine gescheiterte Beziehung. Und es ist auch kaum etwas so schmerzhaft. Und wenn dann von außen noch, wo innerlich schon so vieles wund ist, auch noch von außen Dinge dazukommen, noch so viel Unbarmherzigkeit, dann passiert ja was mit dem Menschen. Wir sind, wie gesagt, sehr schnell dabei, wenn es um Beziehungen geht, uns ein Urteil zu bilden, aber was ist mit Geiz, mit Herrschsucht, mit Rechthaberei, mit Egoismus? Da drücken wir gern mal ein oder zwei Augen auch zu. Aber bei Beziehungsbrüchen, da sind wir ziemlich hart. Ich möchte euch heute Morgen in eine Geschichte mit hineinnehmen. Jesus hat ja viele Gleichnisse erzählt, aber er hat auch viele echte Begegnungen gehabt mit Menschen, die echte Probleme hatten. Und wir dürfen anhand dieser Begegnungen, die Jesus hatte, die aufgeschrieben sind in den Evangelien, anhand dessen dürfen wir lernen, wie er selbst mit solchen Dingen umgegangen ist, und wir dürfen lernen, wie er mit unseren Scherben und mit den Scherben von Menschen umgeht. Wir werden jetzt eine längere Passage aus dem Johannesevangelium lesen, Johannes 4 für die Übersetzung. Ihr dürft gerne schon mal aufschlagen, solange ich noch was sage. Und wie gesagt, es ist ein sehr langer Abschnitt, aber ich muss ihn trotzdem ganz lesen, dass wir einfach den Kontext einigermaßen einordnen können, auch wenn ich im Grunde genommen nur auf zwei Personen in diesem Abschnitt eingehen möchte und es mir auch viel mehr geht, was zwischen den Zeilen steht heute Morgen. Trotzdem möchte ich uns nun den Text aus Johannes 4 vorlesen. Ihr dürft ihn auch gerne von hier vorne mitlesen. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu den Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt namens Samariens, die heißt Sichar, nahe dem Feld des Jakob, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen, und weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest? Und der Brunnen ist tief, woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und er hat daraus getrunken und sein Kinder und sein Vieh? Und Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und es ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da ging sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Inzwischen mahnten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi is. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander, hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Sagt ihr nicht selber, es sind doch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Sieh, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der das sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Es glauben aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben und er blieb 2 Tage da. Wie gesagt, ein längerer Abschnitt. Da ist also die Frau, die ganz offensichtlich ein Beziehungsproblem hat, ohne gleich festlegen zu wollen, warum und wieso. Also wir wollen hier nicht gleich die Schuldfrage klären. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammen bist, der ist nicht dein Mann. Das ist die Feststellung. Sie lebt also zuletzt in einer ungeordneten Beziehung. Und diese Frau hat es nicht geleugnet, sie hat es bestätigt. Und Jesus, der diese Dinge hier anspricht oder herausstellt, der ist hier weder verurteilend noch verharmlosend, weder verdammend noch beschwichtigend. Und Jesus spricht hier dann diesen Durst an. Und ich glaube, dass er mit diesem Wort direkt in ihre Existenzfragen gesprochen hat. Im damaligen Kontext war es eben so, dass die Frauen oder dass es Frauen nicht möglich war, sich von ihren Männern zu trennen, sondern sie waren sozusagen der Willkür der Männer ausgesetzt. Und Jesus spricht eben diese Willkür der Männer auch an anderen Stellen, zum Beispiel in Matthäus 19 an, da geht es um die Scheidungspraxis der damaligen Pharisäer, wo sie zu ihm kommen und ihn fragen, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Und dieses aus irgendeinem Grund, das konnte vieles bedeuten. Das konnte bedeuten, meine Frau hat das Essen anbrennen lassen, meine Frau hat mit einem anderen Mann gesprochen oder ist unbedeckt aus dem Haus gegangen. Das waren Scheidungsgründe, das war Praxis der damaligen Männerwelt. Und das meine ich mit Willkür. Eine Frau konnte sich dagegen zu dieser Zeit nicht wehren. Und da lässt sich Jesus ja auf diese Diskussion ein und verweist auf den Schöpfungsbericht und den Bund, den Gott damals geschaffen hat, dass es im Grunde genommen eine einmalige Sache ist. Und dann geht er weiter auf ihre Herzenshärte ein und dann sagt, wegen ihrer Herzenshärte hat Mose ihnen den Scheidebrief gegeben. Und diesen Scheidebrief, den hat man natürlich ausgenutzt. Und das war die damalige Praxis. Das Ähnliche erleben wir hier. Diese Frau war der Willkür der Männer ausgesetzt. Es war keine Frau, die einfach gesagt hat, jetzt gehe ich zum Nächsten. Das war ihr gar nicht als Frau in dieser Zeit, in dieser Kultur möglich. Sie war immer Männern unterstellt. Wenn nicht dem eigenen Mann, dann dem eigenen Vater. Wenn nicht dem eigenen Vater, dann dem ältesten Bruder. Wenn nicht dem ältesten Bruder, dann dem ältesten Sohn. Das war Kultur. Das ist bei uns heute völlig anders. Aber das müssen wir wissen, um diesen Text hier auch richtig zu verstehen. Und das Wort, das Jesus an die Pharisäer in Matthäus 19 spricht, dass sie aus dieser Willkür heraus sich scheiden lassen und dann wieder neu heiraten, das gleicht einem Ehebruch. Darauf nimmt Jesus dann noch Bezug. Die einzige Ausnahme, die Jesus hier nennt, ist, wenn wirklich Ehebruch im Spiel war. Also wenn einer der Partner wirklich untreu war, dann hat er ja bereits die Ehe gebrochen und somit war eine Ehe scheidbar auf rechtlichem Wege. Und dieser kulturelle Hintergrund, der muss uns einfach bewusst sein. Und wir fragen uns, wenn das damals so die Praxis war und wenn diese Frau einfach diese 5 Trennungen hinter sich hatte und jetzt wieder in einer Beziehung stand, noch nicht mal in einer Ehebeziehung, dann fragt man sich ja, was hat das mit diesen Menschen gemacht? Wenn du immer wieder Ablehnung erfährst, obwohl du doch eigentlich das Gegenteil suchst, du immer wieder zum Gerede der Leute wirst, die Frau, die immer weitergereicht wird, die es keinem Mann recht machen kann, wie ein Gebrauchsgegenstand, den man irgendwann überdrüssig wird und einfach weitergibt. Und die innerem Hunger nach Anerkennung und Liebe einfach Sehnsucht hat. Und die dem Volk in dieser Kultur einfach vollkommen ausgesetzt ist. Was denken wir, wenn wir so etwas zunächst mal lesen, ohne den Hintergrund zu kennen? 5 Männer hat sie gehabt. Sehen wir dann einen Menschen, der in sich eine innere Leere trägt, der zerbrochen ist, der schmerzhafte Beziehungen hinter sich hat, der Angst hat vor dem Morgen? Oder sehen wir einfach nur jemanden, der unfähig ist, der untreu ist oder der es einfach nicht auf die Reihe kriegt? Das Interessante ist, Jesus hat den Durst gesehen. Wir sollten, wenn wir mit Menschen zu tun haben, auch immer genau hinsehen. Heute haben sich die Dinge in Beziehungen, in unserer Kultur, in unserer Zeit natürlich geändert. Auch Frauen verlassen ihre Männer. Sie sind in diesem Maße nicht wie damals der Willkür der Männer ausgesetzt. Das mag vielleicht für manche Kulturkreise innerhalb unseres Landes noch anders sein und in anderen Ländern auch, aber ich glaube, die meisten von uns leben doch noch in einer anderen Zeit, in einer anderen Kultur. Wir wollen festhalten, dass Jesus hier die Situation genau kennt und er das Gespräch mit dieser Frau sucht, auch wenn es ungewöhnlich war. Wir merken das an der Reaktion der Jünger, die erstmal: Wieso redet er mit der Frau? Oder wieso redet er überhaupt mit einer Frau ganz allein? Jesus findet Zugang zu dieser Frau und er bekommt ihr Vertrauen. Gescheiterte Beziehungen sind oftmals sehr kompliziert. Man kann einfach gar nicht so genau sagen, ja, woran lag es denn jetzt? Da stecken so viele Jahre, so viele schmerzhafte Ereignisse dahinter. Und so etwas Kompliziertes einfach nur abzutun und zu einem schnellen Urteil zu kommen, ist einfach nicht richtig. Es ist falsch. Und ich glaube, so weit gehen zu können, dass man sich sogar schuldig macht, wenn man da einfach vorschnell sich ein Urteil bildet. Es steht auch nicht jedem zu, sich einer Sache anzunehmen oder in eine Sache hineinzusprechen. Seid froh, wenn ihr das nicht machen müsst. Als die Jünger, die hier ja auch in der Geschichte kurz vorkommen, dazukommen, merken wir, da entsteht, oder empfinde ich, nur ich das so, aber ich empfinde, da kommt eine kurze Spannung auf in diesem Text, weil es heißt ja, die Jünger kommen und die beobachten diese Szene, aber keiner sagt was. Aber wir lesen, dass jeder was denkt. Aber keiner traut sich zu fragen. Und ich dachte, so ist es oft auch bei uns. Jeder denkt sich seinen Teil und unser Denken lässt uns nicht selten auch reagieren oder auch bestimmt blicken. Und da wir alle kennen das, es gibt so Blicke, die können echt vernichtend sein. Die können einen herabwürdigen, die können verachtend sein, missachtend. Ich weiß ja nicht, wie ihr bisher diese Frau in dieser Geschichte gesehen habt. Ich sage es nochmal, in diesem Fall war sie Opfer ihrer Zeit. Auch wenn es sicherlich Dinge gab, die sie auch nicht richtig gemacht hat. Aber sie war das Opfer in dieser Geschichte. Und ich glaube, deswegen hören wir hier auch keinen anklagenden Jesus. Dass ihr selbst ihre Situation bewusst war und sie darunter litt, wird zum einen deutlich, dass sie zu einer Tagesstunde Wasser holen geht, wo sie nicht damit rechnet, jemand zu begegnen. Es wird ja detailliert beschrieben, zu der sechsten Stunde, also zur Mittagszeit. Früher hat man entweder morgens Wasser geholt oder abends, da wo es nicht so heiß war. Diese Frau war in ihrer Gesellschaft stigmatisiert, also gezeichnet, abgestempelt. Und deswegen holt sie zur heißesten Tageszeit ihr Wasser. Also ihr ist ihre Situation vollkommen bewusst. Sie meidet somit den Blick, die Gespräche, die Begegnung mit anderen Menschen. Sie ist völlig isoliert. Was für ein Leben musste das gewesen sein? Und dann passiert das Unglaubliche, das Ungewöhnliche. Da ist ein Mann, der sie anspricht. Und es beginnt dann diese Diskussion, die wir eben gelesen haben, worin sich dieser Frau, und das finde ich jetzt das Beeindruckendste, wo sich dieser Frau Jesus als der Christus zu erkennen gibt. Ich habe das in der Vorbereitung so gelesen, habe dann gleich schnell den Paul angerufen, habe den Paul gefragt, Paul, kann das sein, dass Jesus sich hier überhaupt zum allerersten Mal selbst einem Menschen als der Christus vorstellt? Für diejenigen, die es nicht wissen, Christus ist ein Titel, ja, ist der Titel für den Messias, auf den alle irgendwie gewartet haben. Das war, ja, für uns bedeutet Christus erstmal nur Christus, aber es war ein Bekenntnis, es war ein Zuspruch, es war ein Titel. Und Jesus ist sehr vorsichtig mit diesem Titel umgegangen. Er wird zwar angekündigt, ja, aber er hat sich selber zu diesem Titel nicht so gern geäußert, schon gar nicht bei den Pharisäern, weil ihm das nur vorzeitige Probleme eingebracht hätte. Aber dieser Frau gibt er sich als allererster zu erkennen. Ich lasse mich hier gerne verbessern, wenn ihr eine andere Stelle habt, wo es sich vorher zu erkennen gibt, aber ich fand das schon krass. Dieser Frau zeigt er sich als der Christus. Dem allerersten Menschen, nicht ein Mann, nicht ein Gelehrter, dieser zerbrochenen Frau zeigt er sich als der Christus. Krass. Was passiert weiter? Die Frau vergisst den Krug, den sie ja mitgebracht hatte, um Wasser zu schöpfen. Und ich finde, das ist ein schönes Bild. Sie begegnet Jesus und dieser Gruß ist jetzt für mich einfach so symbolhaltig, weil sie damit zur Mittagszeit, da wo sie niemand begegnen wollte, ihr Wasser holt, was sie ja zum Leben braucht, aber immer in diesem Zwiespalt steht zwischen ja, der Konfrontation in ihrer Kultur mit ihrer Situation. Und auf einmal ist dieser Krug völlig vergessen. Sie läuft los. Wohin läuft sie? Sie läuft los und kommt zu den Menschen, zu ihrem Volk, zu ihren Nachbarn, wem auch immer. Und scheinbar erzählt sie jeden in ihrer Stadt von dieser Begegnung. Völlig frei von Angst, von der Sorge, was mögen die über mich denken. Es scheint ihr vollkommen egal zu sein auf einmal. Und in Vers 39 heißt es ja dann, es glaubten aber viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen. Die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Also sie hat nicht irgendwelche schönen Geschichten erzählt, sie hat bekannt. Und sie hat das mit Freimut getan. Durch dieses Zeugnis dieser Frau lernen die Samariter Jesus selbst kennen. Und sie selbst kommen zu ihm und finden Glauben an ihn. Und Jesus bleibt dann für weitere zwei Tage dort. Also sie vergisst den Krug, sie vergisst die Scherben, sie lässt es hinter sich und erzählt begeistert von dieser Begegnung. Sie hat neue Kraft, sie hat neue Perspektive. Und es gibt in dieser Begegnung sicherlich noch viele andere Aspekte, wie gesagt, was hier alles erzählt wird und gesagt wird mit dem Geist und dem Wasser und all das. Darauf möchte ich heute gar nicht eingehen. Ich möchte nur über diese Begegnung zwischen Jesus und dieser Frau reden. Es geht nicht um die Jünger, es geht nicht mal um das Volk Samaria oder Israel, die Ernte oder die Saat. Es geht darum, was Jesus in diesem Menschen, in diesem zerbrochenen Menschen, in diesem abgestempelten Menschen ausgelöst hat. Wir können davon ausgehen, dass Jesus in diesen 2 Tagen weitere Begegnungen mit dieser Frau hatte, dass er weiter mit ihr in Kontakt stand und dass es nicht einfach alles so mit diesem Satz gesagt war, auch wenn wir das nicht weiter lesen. Das war einfach Jesus seine Art. Er ist den Menschen nachgegangen, er hat sie besucht zu Hause, er hat mit ihnen gespeist und er hat sich diese Sache sicherlich angenommen. Und er hilft denjenigen, die an ihn glauben. Das dürfen wir einfach so aus den Evangelien entnehmen und ich glaube, wir dürfen das auch auf diese Geschichte projizieren, auch wenn wir es ja nicht direkt lesen. Jesus hat wiederhergestellt, dass er aus den zerbrochenen Scherben ihres Lebens ein neues, schönes Mosaik angefangen hat zu bauen. Einen neuen Lebensabschnitt. Wie gesagt, leider erfahren wir nicht mehr, aber das Wenige, was wir erfahren, die Reaktion, das lässt uns innehalten. Die Art und Weise, wie Jesus ihr begegnet, was er auslöst und wie sie darauf reagiert und was sie dann auch als Antwort darauf tut. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Hier hören wir, ich sage es nochmal, dieses Eingeständnis. Auch wenn sie der Willkür der Männer unterstand, so befand sie sich letztlich zu diesem Zeitpunkt in einer ungeordneten Beziehung. Und dazu konnte sie wohl keiner zwingen. Aber das war sicher das Resultat der vorangegangenen Entlassungen, die sie erlebte, weil irgendwo musste sie ja unterkommen als Frau in dieser Welt, wo man einfach diese Absicherungen brauchte, wo man einen Versorger brauchte. Und so gibt es auch immer wieder Menschen, die eben in ähnlichen, vielleicht ungeordneten Beziehungen stecken, weil der eine oder andere, oder man selbst aus vorherigen Beziehungen kein Vertrauen mehr hat, Angst hat, sich zu binden. Mancher Mensch, Mann wie Frau, kann scheinbar auch gar nicht irgendwie ohne Beziehung sein. Das Problem dabei ist oftmals aber der Fall, dass Dinge, die davor waren, die ja immer wieder passiert sind in der Vergangenheit, dass die gar nicht aufgearbeitet werden und dass man, wie schon eingänglich sagte, immer nur diesen Neuanfang sucht und diese Scherben, die sind ja immer noch da, die werden nicht aufgeräumt. Beziehungen nehmen einen ja so sehr ein, sie beschäftigen uns so sehr, dass mancher Mensch ja auch nach einer gescheiterten Beziehung den Lebensmut völlig verliert oder krank wird in seiner Seele und gar nicht mehr zum Leben fähig ist. Oder mancher steckt in einer so schwierigen Beziehung, dass er für den Moment auch gar nicht lebensfähig ist, auch überhaupt gar nicht brauchbar ist für das Reich Gottes, weil sich immer alles immer nur um die Beziehung dreht. Und gerade uns als Christen muss ich da einfach mal fragen, ab welchem Punkt halten wir mal inne und fragen uns selbst, geht es im Leben wirklich immer nur um diese Beziehung zwischen Mann und Frau? Muss wirklich jeder Mann und jede Frau eine Beziehung haben? Natürlich ist das wertvoll, aber ist es auch das Nonplusultra? Ist es das einzigste Ziel, das menschliche Ziel? Haben wir nicht auch Beispiele in der Schrift, wo das eben nicht der Fall war? Und wo Leute sich voll und ganz auf Gottes Reich eingelassen haben? Aaron wird in der nächsten Predigt darauf mehr eingehen. Gerade dann, wenn ich mehrere gescheite Beziehungen hinter mir habe, den dritten, den vierten, den fünften, den sechsten Partner, ist da nicht irgendwann mal auch der Punkt gekommen, mich zu fragen, vielleicht ist es gar nicht dran für mich. Vielleicht sollte ich einfach mal innehalten und wirklich fragen und mich nicht ständig neu kaputt machen und andere mit meinen Scherben, mit meinen Problemen, andere konfrontieren. Und ich stelle oft mit Erschrecken fest, dass gerade in unserer Gesellschaft schon junge Leute einfach sehr viele Beziehungen hinter sich haben, die sehr kurzweilig sind und die diese ganzen Beziehungsverschleiß mit, immer wieder mit in die nächste Beziehung bringen und man sich irgendwo unfähig macht, selbst mit diesem ganzen Wirrwarr überhaupt eine Beziehung zu leben. Vielleicht bist du nicht derjenige, der eine Beziehung haben sollte. Auch das dürfen wir uns fragen vor Gott. Und vielleicht hat Gott für dich speziell was völlig anderes im Blick, aber das kannst du gar nicht sehen, solange du so weitermachst wie bisher. Natürlich sind das sehr herausfordernde Gedanken. Und wie gesagt, wir wollen in einer anderen Predigt darauf noch mehr eingehen. Aber wir stellen auch fest, dass Beziehungen, wie gesagt, wenn sie eben nicht gut laufen und wenn wir Probleme haben, dass sie sich wie ein gewaltiger Schatten auf unser Leben legen und alles in unserem Leben diktiert wird und ich in meinem Alltag nicht frei bin, auf Gott zu hören. Ich glaube, wir müssen uns auch solchen Fragen stellen. Gerade auch deswegen, weil Jesus an anderer Stelle das auch mal anspricht, ja? Worauf ihn seine Jünger dann in Matthäus 19 gefragt haben, nachdem sie gehört haben, wie, ja, wo Jesus sagt, dass es eben nicht richtig ist, wenn ein Mann seine Frau einfach aus banalen Gründen entlässt, sondern dass es eigentlich nur einen guten Grund gibt. Da fragen seine Jünger, solle man überhaupt heiraten? Und da sagt Jesus, so im Nebensatz, manche werden unfähig zur Ehe geboren, andere werden von Menschen dazu unfähig gemacht und wieder andere haben sich dafür entschieden, um des Himmelsreichs willen nicht zu heiraten. Und er sagt weiter, wer dies begreifen kann, der handle danach. Also Jesus, ohne da jetzt viel näher drauf einzugehen, er merkt das an, dass es halt eben nicht für jeden immer gleich gilt. Für manche Menschen haben in ihrem Leben so viele Probleme, dass sie Schwierigkeiten haben, mit ihrem eigenen Leben klarzukommen und es in einer Beziehung nur noch schwieriger werden würde. Und manche Menschen haben einfach auch den Wunsch, weil sie sagen, ich möchte Gott ganz dienen und ich habe mich dafür entschieden und das ist legitim. Ist es etwa verwerflich zu sagen, ich möchte mich nur noch ganz auf Gott konzentrieren, weil alles andere hat bisher nicht so richtig geklappt in meinem Leben. Und ich möchte im Vertrauen zu Gott sagen, wenn er was anderes für mich vorbereitet hat oder vorgesehen hat, dann möchte ich diesen Weg gehen. Und ich möchte das nicht, das andere nicht um jeden Preis suchen. Ich möchte mich ganz in den Dienst Gottes stellen und auf ihn hören. Ich glaube, wenn wir aus gescheiterten Beziehungen kommen und uns direkt ins Nächste stürzen, ich glaube nicht, dass wir dann erleben werden, wie Gott aus einem Scherbenhaufen wieder etwas Neues schafft. Ich glaube, da muss erst einmal Heilung geschehen. Da müssen wir erst einmal heil werden an uns selbst. Und erst dann sollten wir um Gottes Weisheit bitten und uns überhaupt fragen, ob wir imstande sind, ob der richtige Zeitpunkt ist, ob es die richtige Person ist und ob es Gottes Ziel ist für uns. Ich glaube, da wo wir uns eingestehen, es nicht geschafft zu haben und mit einem hörenden Herzen zu Gott kommen und unseren Hunger, unseren Durst bei ihm suchen, dort zu stillen. Ich glaube, da dürfen wir erleben, wie Gott ja, dieses Mosaik zusammensetzt, ähnlich wie bei dieser Frau. Das gilt für gescheiterte Beziehungen innerhalb einer Ehe, wo wir noch da sind, wo wir uns nochmal aufraffen und ich glaube, dazu sind wir verpflichtet. Diesen Aspekt haben wir jetzt gar nicht sehr betont, aber den möchte ich an der Stelle einfach nochmal betonen. Wir sind verpflichtet, innerhalb einer Beziehung uns immer wieder aufzuraffen. Auch da kann Heilung geschehen und soll Heilung geschehen. Aber auch da, wo wirklich der Scherbenhaufen unwiderruflich da ist, wie wir es auch schon anfänglich gehört haben, auch da dürfen wir Gott vertrauen, dass er auch aus komplett zerbrochenen Dingen wieder zusammenführt. Wir haben vor wenigen Wochen den Wolf-Dieter Hartmann hier gehabt, der uns erzählt hat, wie Gott seine Ehe wieder zusammengeführt hat. Eine besondere Sache sicherlich, aber auch nur dann möglich, wenn wirklich zwei Menschen Gott voll und ganz vertrauen und nach seinem Willen fragen. Und dass das nicht einfach ist, ich glaube, das wissen wir. In jedem Fall ist es am Ende die Frage, lassen wir Gott diesen Scherbenhaufen anfassen? Darf er das? Wollen wir das? Und darf er auch dann damit machen, was er will? Egal, was dann am Ende dabei herauskommt, was das heißt für mich? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Amen.